danke dir für Andreas, für einfach die, ja, die Begabung, die du mir gegeben hast, die Talente, die Stärken, die in ihm liegen und auch heute Morgen uns wirklich zu dienen, dass du durch ihn wirkst, Herr, dass wir ihn ganz klar die Perspektive sehen, dass mit der Botschaft, die heute einfach dran ist und dass wir aufgebaut werden, aber dass du ihm vor allen Dingen ihn zuerst erfrischt und einfach Fokus gibst und ja, danke, dass dein Segen einfach durch ihn heute in die Gemeinde fließt und dass wir einfach gespannt und erwartungsvoll sein dürfen, denn dein Wort wird ja, dein Wort wird uns erklärt, dein Wort wird uns aufbereitet und dass wir gestärkt, gesättigt nach Hause gehen. Amen.
Amen. Dankeschön. Ja, selten genug, dass ich morgens um 7 am Sonntag Reifen wechseln muss zu Hause, aber ich war gestern Abend noch unterwegs, habe meinen Sohn vom BU-Wochenende abgeholt, damit er heute bei seinem Freund auf der Konfirmation sein kann und dann höre ich nur noch, während ich eigentlich schon ins Bett gehe, und dachte, woher kommt dieses Geräusch? Ist das die Spülmaschine? Dann war es draußen das Hinterrad vom Auto und dachte ich, okay, wie komme ich denn heute Morgen hierher? Mit neuen Reifen. So. Cool. Muttertag. Haben wir Video, ne? Die Job Description, ey. Die, wenn ich die ausschreiben würde, würde ich bestimmt keinen finden. Und auch wenn ich jetzt hier keine explizite Muttertagspredigt vorbereitet habe, hat es doch auch inhaltlich ein bisschen auch eine Verbindung, die ich später in der Predigt gerne nochmal aufgreifen möchte, so von der Quintessenz her, was Mütter alles so in uns investieren. Das mit den Videos ist ja so eine Sache. Ich habe jetzt zum Beispiel bei den Vorbereitungen für unser neues Erlebt-Magazin, das jetzt da bald rauskommt, auch ein Video gesehen, das mich total fasziniert hat und das auch ein bisschen Ausschlag gegeben hat für die Predigt heute. Übrigens, so sieht's aus, das Erlebt-Magazin liegt auch draußen. Das ist allerdings die allererste Ausgabe. Wir haben das erst seit diesem Jahr. Und die andere ist irgendwie vergriffen, muss ich mal nachlegen, tut mir leid, aber liegen da im Regal noch ein paar Exemplare rum. Das nächste Magazin wird ums Thema Mut gehen und deswegen geht es auch heute in der Predigt um das Thema Mut. Und zwar in dem Video, von dem ich gerade gesprochen habe, hat der US-Schauspieler Will Smith erzählt, wie er mit Angst umgeht. Vielleicht hat es der ein oder andere von euch auch schon gesehen, dieses Video. Es ist eigentlich eine Interviewsituation, aber das beschäftigt ihn so, dass er aufsteht und anfängt zu erzählen. Meint, ja, weißt du, das ist so, wie wenn du dich irgendwie mit Kumpels drauf einigst. Yo, wir machen einen Fallschirmsprung. Dann sagen wir, ja, klar, High Five, komm, wir gehen da, morgen um 9 geht's los, wir treffen uns da am Flugplatz und dann gibt's mal einen schönen Skydive. Na, und du denkst, ja, yeah, innerlich so, oh nein. Und dann liegst du abends in deinem Bett, fragst dich, hey, wie blöd bin ich, dass ich mich darauf einlasse? Ey, kann ich denn überhaupt nachdenken? Und am nächsten Morgen machst du dich ein bisschen schleppend auf, hoffst irgendwie, alle haben es vergessen. Ja, natürlich sind alle da. Ja, und okay, es geht also los. Dann gibt es die Sicherheitseinweisung, also hier der Gurt. Und falls der Fallschirm nicht aufgehen sollte, gibt es hier noch einen Sicherheitsfallschirm. Was? Der Fallschirm kann nicht aufgehen? Und ja, auf jeden Fall, Flugzeug wird beladen, du startest. Es geht hoch, 4000 Meter diese Lichter gehen dann langsam an, so rote Warnleuchte, grüne Warnleuchte und dann einer reißt die Tür auf und du so, wow! Und du stellst fest, du warst noch nie in einem Flugzeug mit offener Tür und denkst, meine Güte, was ist denn bloß los? Wo habe ich mich hier drauf eingelassen? Und wirst langsam vorgeschoben zur Luke, ne? Dann stehst du schon so auf der Kante. Auf drei geht's los, sagt dir einer. Eins, zwei, wow! Und plötzlich bist du in einem wahnsinnigen Glücksgefühl von diesem schwerelosen Zustand, von diesem und du denkst, wow! Ja, wenn die unten sind, alle, yes, wow, was für eine Erfahrung, super. Ja, aber davor so, versteht ihr? Die Frage, die sich der Will Smith also stellt, ist, warum machen wir uns eigentlich vorher immer so ins Hemd? Warum haben wir so eine Angst? Und da kommt zu dem Schluss und sagt, auch wenn ich weiß, Will Smith ist kein Christ, okay, nicht falsch verstehen. Aber er sagt tatsächlich wortwörtlich, Gott hat auf der anderen Seite von Terror und maximaler Angst die besten Dinge unseres Lebens vorbereitet. Faszinierende Aussage, dachte ich. Gott hat auf der anderen Seite von Terror und maximaler Angst die besten Dinge unseres Lebens vorbereitet. Das heißt, alles, was du wirklich willst, ist auf der anderen Seite der Angst. Und jetzt natürlich erstmal YouTube-Videos. Gibt es ja viele. Ne? Man muss auch nicht alles glauben, was man im Internet sieht. Ich so, stimmt das denn? Lass mal überlegen. Ist das biblisch? Und er ist ja kein Christ. Ja gut, in der Bibel redet Gott auch manchmal durch Esel und Büsche. Also könnte ja was dran sein. Also hat mich neugierig gemacht und ich wollte dem mal auf den Grund gehen. Das heißt, lässt sich Will Smiths Aussage, die ja gewagt ist, durch das biblische Zeugnis stützen? Welche Rolle kann das für mein Leben spielen, auch für deins? Und wie können wir einen Nutzen daraus ziehen und dadurch wachsen? Es geht also um Mut, durch den wir auf die andere Seite der Angst kommen. Ihr wisst ja, ich meine, das ist jetzt wirklich ein Allgemeinplatz. Mut ist ja jetzt nicht die Abwesenheit von Angst, ne? Habt ihr schon verstanden? Sondern Mut ist, wenn man Angst überwindet. Also so, na, können wir uns darauf, gut, ich dachte nur, das wollte ich eigentlich in der Predigt nicht sagen, weil es schon so allgemein bekannt ist, aber es geht um den Mut, um auf die andere Seite der Angst zu kommen, die Angst zu überwinden. Also, dann lass uns mal einen Blick in die Bibel tun. In der Bibel lassen sich wirklich etliche Beispiele finden, die diesen Spannungsbogen in gleicher Weise beschreiben. Da werden große Siege gewonnen, die aus großer Angst geboren wurden und die mit großem Mut überwunden wurde, diese Angst. Zum Beispiel Königin Esther. Sie nahm ja wirklich eine Schlüsselrolle ein bei der Rettung ihres Volkes. Da war eine ganz üble Verschwörung am Laufen und die Juden sollten alle ausgerottet werden. Und sie riskierte ihr Leben, als sie aufstand und in den Thronsaal ging, um dem König zu sagen, ich habe lecker Abendessen vorbereitet, lass mal schnacken. Und hat ihm dann offenbart, ich bin selbst Jüdin und jemand will uns an den Kragen, und zwar der Haman. Und es hat sie Mut gekostet und sie hat auch gebetet und gefastet, das wissen wir. Aber sie hat sie überwunden und sie hat ihr Volk gerettet. Josua ist auch so ein Kandidat. Er sollte ja das Volk Gottes ins verheißene Land führen. Und allein im ersten Buch Josua, im ersten Kapitel will ich sagen, sagt Gott viermal zu ihm, sei stark und mutig. Was ist das für ein Leiter? Hä? Ich meine, offensichtlich hat er es nötig. Dem musste man das sagen. Sei stark und sei mutig. Ja, ich weiß, ich soll ja dieses Volk leiten, diese paar Millionen und so und irgendwie Landnahme und so. Und ich weiß, dass er auf jeden Fall in guter Gesellschaft ist. Der Josua ist nicht allein. Stell mich da gleich mit an. Ich finde das toll, wenn Gott zu mir sagt, sei stark und mutig. Ich brauche das auch. Sei stark, sei mutig. Am bekanntesten ist vermutlich Vers 9 aus Kapitel 1. Da macht Gott sogar richtig Druck, sagt, habe ich dir nicht sogar geboten, Befehl, ja, sei stark, sei mutig, Alter, sprich zu deiner Seele, komm jetzt, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Und Josua läutete daraufhin mit der Landnahme eine neue Ära für das Volk Gottes ein. Große Angst, großer Mut, großer Sieg. Im Alten Testament könnte man leicht noch weitere Namen nennen. Gideon zum Beispiel, der als ausgesprochen furchtsamer Mensch am Ende in eine völlig irrsinnige Schlacht zieht und gewinnt. Wahnsinn. Welcher Name fällt euch denn fürs Neue Testament ein? Och Mensch, ist das viel zu einfach. Du bist zu viel im Kindergottesdienst, ne? Ich hätte jetzt erwartet, dass jetzt mal Paulus kommt oder irgendwas anderes. Dann hätte ich gesagt, nein, bei uns im Kindergottesdienst unten ist es immer Jesus. Jesus ist immer richtig. Na? Genau, Jesus ist immer richtig. In Matthäus 26 wird uns berichtet, wie er voller Angst seiner Verhaftung und Kreuzigung entgegenblickte. Er war, steht da, sehr kleinmütig. Er war kleinmütig, er hatte Mangel an Mut, hatte Angst. Er brauchte angesichts dieser schweren Situation, er brauchte Mut. Ich will darauf nachher noch mal ein bisschen mehr eingehen. Wir wissen natürlich rückblickend, was für ein großartiger Sieg dabei rauskam. Am Ende steht die Auferstehung, am Ende steht der großartigste Sieg, den diese Welt je gesehen hat, über Tod und Sünde. Erlösung für eine bislang versklavte Menschheit. Nähe zwischen Mensch und Gott, Gott und Mensch. Das größte Glück für beide Seiten, genau das wollte Gott erreichen. Die schönsten Dinge, die besten Dinge, die Gott für uns vorbereitet hat, liegen auf der anderen Seite der Angst. Und selbst Jesus hat es genauso erlebt. Nun könnte man natürlich sagen, ja klar, das sind die biblischen Figuren, die biblischen Helden, die hatten alle so ihre ganz persönliche Lebensberufung. So ein Josua und so ein Gideon mit seinem Vlies und so eine Königin Esther, for such a time as this. Das lässt sich jetzt nicht so eins zu eins auf uns übertragen. Das, ja, fällt mir jetzt schwer, da so mit einzusteigen. Und diese Beobachtung ist erstmal richtig, klar. Wir dürfen nicht den Fehler machen, einfach irgendeinen Bibeltext zu nehmen und zu denken, ja, also jetzt erstmal eins zu eins auf mein eigenes Leben übertragen, wenn es der Kontext gar nicht hergibt. Jeder von uns hat einen persönlichen Weg mit Gott. Und Gott geht mit jedem von uns einen persönlichen Weg. Und bei dir geht es nicht um die Berufung eines Josua oder eines Gideon oder einer Esther. Und wenn ich mich so umschaue, dann kann ich durchaus feststellen, keiner von uns steht in der Autorität, dass er über das Schicksal eines Volkes entscheidet. Stimmt's? Geschweige denn der Menschheit, wie bei Jesus. Du hast deine Berufung. Gott geht seinen Weg mit dir. Aber auf diesem Weg machen wir, wie unsere biblischen Gestalten auch, die menschliche Erfahrung von Herausforderungen, die uns zu groß erscheinen, wo wir sagen, ey, der Schuh ist mir 2, 3 Nummern zu groß. Das passt nicht zu mir, Herr. Was hast du da vor mit mir? Und wir kommen in die Situation, dass auch wir wirkliche Angst vor der Herausforderung verspüren. Vielleicht hat es sogar noch mehr damit zu tun, dass wir auch einen anderen Kampf kämpfen als damals. Also wir haben ja nun nicht irgendwelche Völker, gegen die wir antreten oder irgendwelche Böslinge. Vielleicht doch, vielleicht haben wir auch Arbeitskollegen, Menschen, die uns nicht wohlgesonnen sind. Das gibt's schon. Aber vom Prinzip her, glaube ich, können wir das, was wir in der Bibel sehen, in diesen Lebensgeschichten, können wir auf unser persönliches Leben insofern übertragen, dass es im Hinblick auf unser persönliches Leben niemand anderen gibt, der die entscheidenden Entscheidungen trifft. Da gibt es nur dich, deine Angst und deinen Sieg. Das übernimmt kein anderer für dich. Du bist verantwortlich für dein Leben. Du triffst die Entscheidungen in deinem Leben. Und deswegen ist das eine Botschaft für dich, zu sehen, wo ist dein Sieg? Und willst du dahin? Und musst du dafür vielleicht Angst konfrontieren? Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder hier ohne viel Mühe Situationen oder Lebensumstände benennen kann im eigenen Leben, in denen er vor einer herausfordernden Aufgabe steht und Angst davor hat. Vielleicht irgendwas mit dem Ehepartner, dem Chef, dem Kollegen oder mit dem Nachbarn anzusprechen, um Dinge zu klären. Manchmal will man ja auch dem Nachbarn was von Jesus erzählen. Und auch das wäre ein schöner Sieg im Sinne der Erlösung. Der Mehrwert für den anderen ist ja groß, ist ja jetzt nicht so klein. Und trotzdem haben wir Bammel. Oder beim Thema heimliche Sünden. Solange sie heimlich sind, können sie ungehindert dein Leben, mein Leben weiter vergiften. Doch es macht uns Angst, aufzumachen. Es macht uns Angst, ins Licht zu treten. Wir scheuen das Licht. Heimliche Sünden scheuen das Licht wie Kakerlaken die Sonne. Oder wie heißt das? Gibt es irgend so ein Sprichwort? Der Teufel, das Weihwasser. Okay, das geht auch in die Richtung. Was für eine Angst ist dahinter? Was für eine Angst ist dahinter, wenn ich in so einer herausfordernden Situation stehe und mich davor fürchte, in der Beziehung aufzumachen, zu sagen, das bin ich. Die Angst, die dem zugrunde liegt, ist doch die, dass ich nicht genüge, so wie ich bin. Und Ablehnung als Resultat mich wieder verletzt und schmerzt. Wir wissen, dass auf der anderen Seite dieser Angst eigentlich die Lebensqualität liegt, nach der wir uns sehnen. Dass eigentlich auf der anderen Seite der Angst das Leben der Erlösten uns entgegenleuchtet, wie dieser Goldregen, von dem Barbara da gerade sprach. Der Siegespreis, das, was wirklich attraktiv ist. Auf uns wartet Frieden, auf uns wartet Echtheit in Beziehungen. Freiheit von Bindungen. Und ich gehe einfach jetzt mal davon aus, dass wir hier alle irgendwie noch näher zu Jesus hinwachsen wollen. Es geht bei diesem Prinzip nicht um die Verwirklichung eigener Lebensziele von wegen, ja stimmt, ich wollte eigentlich schon längst mal Fallschirm springen, warum habe ich das noch nie gemacht? Von wegen Bucketlist, von wegen Dinge, die man längst mal getan haben wollte. Darum geht es nicht. Ich glaube, es geht bei dem Thema eher darum, dass wir Gottes Ziele für unser Leben erreichen. Dass das umgesetzt wird, was Gott sich bereits Gutes für uns ausgedacht hat. Dass wir mehr zu den Menschen werden, die Gott im Sinn hat und der Mensch, den Gott in dir sieht. Ich glaube, wir stehen alle an irgend so einem Punkt, wo wir uns herausgefordert fühlen, wo wir denken, ich habe dicht gemacht, ich habe... Vielleicht weißt du es schon, vielleicht auch nicht. Falls dir wirklich nichts einfällt, wäre mein Tipp, überleg doch mal, welches Thema oder welchen Konflikt du nach Möglichkeit vermeidest. Was darf man zum Beispiel gar nicht ansprechen in deinem Leben? Denn da kommt man ganz oft auf die Spur dessen, was eigentlich heil werden darf, was eigentlich heil werden soll. Tabuthemen, familiäre Geheimnisse, darüber spricht man bei uns nicht. Nee, das spricht man nicht an. Nein, 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 nein. Wir haben alle die Möglichkeit, in unserem Leben durch verschiedene Lebensphasen so durchzulavieren. Ich habe mit Barbara, als wir in Amerika waren, einen Seelsorgekurs gemacht, bei dem es genau darum ging, ins Licht Gottes zu kommen. Das ist ein Baukastenteil, das auch bei Sozo mit Verwendung findet. Und wir haben eine Frau kennengelernt, die eine Brückenphobie hatte. Jemand, der also nicht Brücken überqueren kann, ohne irgendwelche Angst- und Panikzustände zu bekommen. Und weil das so ist, vermeidet man natürlich dann Brücken. So wie Leute, die Angst vor Höhen haben, nicht auf Hochhäuser gehen oder sich auf irgendwelche Aussichtsplattformen stellen, weil sie echt Angst haben, darunter zu fallen. Und nun kann sie natürlich in ihrem Leben, hatte sie die Wahl, ich suche mir immer Strecken zu meinen Zielen, wo ich nicht über Brücken fahren muss. Oder ich konfrontiere meine Angst. Sie hat sich für Zweiteres entschieden, ist in Seelsorge gegangen, hat jemanden aufgesucht und in diesem Prozess kam etwas ans Licht, was sie schon längst vergessen hatte. Es gab wohl eine Situation, die schon Jahre zurücklag und in der sie eine missbräuchliche Erfahrung gemacht hat. Und den Typen hat sie hinterher auf einer Brücke wieder gesehen und da ging der Rollladen runter. Bam! Also nicht das Trauma als solches, sondern als sie den Täter auf einer Brücke gesehen hat, war für sie die Brücke blockiert. Und in der Seelsorge kam dann eben Gottes heilsames Wirken und die Frau wurde heil. Und ich glaube, dass genau das ist, was Gott mit jedem von uns vorhat. Vielleicht in einer anderen Form, vielleicht ohne, dass es eine krankhafte Phobie ist. Aber durch das Licht Gottes wurde aufgedeckt, durch das Licht Gottes wurde heil. Und hätte sie nicht sich entschieden, ihre Angst zu konfrontieren und auf die andere Seite der Angst vordringen zu wollen, zu sagen, ich glaube an ein Leben in Freiheit, dann wäre sie da nicht hingekommen und würde heute noch Umwege fahren in einer Stadt, die mit Brücken bestückt ist. Die alles entscheidende Frage ist also, woher bekommen wir den Mut zur Veränderung? Ein Fallschirmsprung ist ja vielleicht noch verhältnismäßig unproblematisch im Vergleich zu den großen Lebensherausforderungen, die unseren Charakter, unseren Glauben oder unsere Beziehungen angehen. Lass uns noch mal bei Jesus nachschauen. Wie hat er das geschafft? Woher hat er die Kraft genommen? Und jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 26, Vers 37 und folgende. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Und Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus fand seinen Mut, als er kleinmütig war, in der Hinwendung zu Gott. Er lief nicht weg, er betete, er kapitulierte, er vertraute. Und Jesus ist dabei sehr ehrlich. Er ist ehrlich zu seinen Jüngern, sagt, Leute, ich verzwatzel fast. Das ist zu viel für mich. Das war ein schwäbischer Begriff, falls ihr das euch fragt. Ich habe echt Angst. Und das ist auch ehrlich vor Gott. Sagt Gott, wenn es dir Möglichkeit gibt, ich will gerne eigentlich nicht sterben. Wäre ich ehrlich. So ehrlich. Er wäre lieber nicht gestorben in der Situation. Versteht ihr das? Der wusste, was auf ihn zukommt. Folter, Häme, Spott, Schmerzen, Tod. Aber er hat sich dem Einzigen anvertraut, der in dieser Situation helfen konnte. Und er hat dabei nicht verleugnet und hat nicht relativiert oder hat es irgendwie schön geredet. Ja, ist halt eine Prüfung und wird schon irgendwie klappen oder so. Sondern er hat es wirklich erlebt, hat es irgendwie wirklich erlebt, hat es zugelassen. Hat sich mit dieser Offenheit ins Licht Gottes gestellt und gesagt, hier bin ich, ich kann nicht anders, es ist so. Ich kann nichts anderes zeigen, ich habe hier Angst. Und ich glaube, dass wir von ihm hier lernen können. Auch wir bekommen neuen Mut, auch neuen Lebensmut. Den Mut, Aufgaben oder Konflikte und Beziehungen anzugehen. Oder unsere eigenen Unzulänglichkeiten, unsere Süchte, unsere dunklen Ecken, wie David vorhin genannt hat, anzugehen und uns ins Licht Gottes zu stellen, zu sagen, Gott, ich habe Angst. Ich habe Angst, dass ich es vermassle. Ich habe Angst, dass hier was kaputt geht. Vielleicht ist schon was kaputt gegangen. Ich komme mit dieser Angst zu dir. Ich vertraue mich dir an. Ich rede das nicht schön. Das ist nicht nur eine Lappalie. Das ist nicht nur irgendwie so ein bisschen was, sondern das ist echt. Es ist ein echter Kampf. Es ist nicht nur ein frommer Kampf. Es geht ums Leben. Es geht um die Wurst. Es geht um alles. Jesus betete, er kapitulierte, und das finde ich auch so cool. Er versucht es nicht aus eigener Kraft. Er sagt nicht, okay, jetzt reiß dich doch mal zusammen. Du bist doch schließlich der Messias. Macht er nicht. Wir denken das manchmal, hey, du bist doch Kind Gottes und du stehst doch im Sieg und so weiter. Stimmt ja auch. Aber eins nach dem anderen. Erst die Kapitulation. Und dann wird wieder aufgebaut. In Römer 8, Vers 37 steht für mich eigentlich die Schlüsselstelle. Da steht, wir sind, und davor, wenn ihr die Verse nochmal nachlesen wollt, wir sind angesichts der vorab genannten Schwierigkeiten, da ist ziemlich viel, wir sind mehr als Überwinder. Schon mal gut. Und jetzt müssen wir trotzdem aufpassen, wie geht's weiter? Wir sind mehr als Überwinder, weil wir die Bibel haben. Verzagtes Nein. Okay, wir sind mehr als Überwinder, weil wir die Waffenrüstung haben. Klingt schon gut, oder? Waffenrüstung ist cool. Steht da aber nicht. Ist nützlich. Ist aber zu wenig. Da steht, wir sind mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat. Ich finde das wahnsinnig faszinierend. Wir haben nicht irgendwie Überwinderkraft als Besitz. Das ist nicht irgendwie so eine Wunderwaffe, der Mega-Ionen-Laser, mit dem du dann deine Probleme molekülartig auflöst oder sowas. Ja, sondern es ist wirklich eine Beziehung. Wir überwinden durch Liebe. Wir überwinden durch den, der uns geliebt hat. Da steht, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das heißt, in Zeiten der Angst, wenn wir Mut brauchen, dann ist eine Waffenrüstung vielleicht nützlich für den Kampf. Aber das, was in uns drin passiert, hier drin, kommt nicht durch die Waffenrüstung, sondern kommt durch die Liebe, die Gott in dich investiert. Hier passiert was und hier passiert was mit der grundsätzlichen Angst, von der ich vorher gesprochen habe, diese Angst nicht zu genügen. Denn Jesus sagt, du genügst, du schaffst das, ich bin bei dir. Und ich weiß viel, auch rein auf der menschlichen Ebene, von unserem Selbstvertrauen und unserem Mut, Dinge anzugehen, kommt von unseren Eltern. Und auch hier nochmal ein riesen Dank an alle Mütter, die sich so endlos in ihre Kinder investiert haben und ihnen Mut und Selbstvertrauen mitgegeben haben. Aber das, was Jesus uns gibt, ist noch viel besser. Und wisst ihr warum? Der Zuspruch von Jesus ist das eine. Aber er ist auch noch der, der mitkämpft. Er ist der, der uns liebt und der für uns kämpft. Und er sagt zu seinen Jüngern, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut. Irre, oder? Habt Mut, denn ich habe die Welt schon überwunden. Ist das nicht cool? Es ist schon da. Wir haben nicht nur den, der uns liebt, als jemanden, der uns anfeuert, der an uns glaubt, der sagt, ihr schafft es, ich habe euch was vorbereitet. Auf der anderen Seite der Angst liegt es bereit. Du darfst es dir erkämpfen, du darfst es dir erobern, du darfst lernen, den eisernen Bogen zu spannen. Und ich glaube an dich, weil ich weiß, du kannst es. Und auch wenn du da noch einen Mangel in deinem Leben hast, ich stehe dafür gerade. Ich habe dich erlöst. Es ist vollkommen vollbracht. Und jetzt lass uns gemeinsam kämpfen. Und ich habe bereits schon überwunden. Es ist schon da. Er selbst ist der Überwinder. Er selbst lässt uns Anteil haben an seinem Sieg. In der Hinwendung zu unserem Herrn und Gott finden wir den Mut, durch den wir Angst überwinden können. Er ist bei uns, er hilft uns. Mit ihm gelangen wir auf die andere Seite der Angst. Denn dort liegt der Teil des Lebens, der richtig rockt. Der Teil des Lebens, den er für uns geplant hat. Der Teil des Lebens, in den wir eigentlich hineingehören. Und auf dem Weg dorthin sind wir, bis wir in Ewigkeit alles abfrühstücken werden, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich wünsche mir, dass wir ausgehend von diesem Text den Absprung wagen. Dass wir es wagen, Dinge anzugehen. Dass du es wagst, ganz neu. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und denkst, Mist, an den Konflikt habe ich schon gar nicht mehr gedacht, aber ja, das stimmt. Aber das ist mir zu groß. Und du fühlst dich vielleicht wie auf 4000 Meter Höhe, wenn einer die Tür aufreißt. Und du kriegst das Flattern. Und du fühlst dich allein, ohnmächtig gegenüber dem großen Problem, das dich da anstarrt und sagt, hey, ich bin immer noch da. Goliath hat auch gedroht, dem kleinen David. Hat nicht viel gebracht. Aber heute Morgen ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, seine Steine zu sammeln, die Schleuder zu laden, zu sagen, ich gehe es an. Ich lasse mich nicht länger verängstigen wie die Israeliten vor dem großen Goliath, sondern ich konfrontiere die Angst. Denn Gott ist mit mir. Ich bin mehr als ein Überwinder durch den, der mich liebt. Vielleicht ist es heute für dich dran, diesen Entschluss zu fällen. Dann sprich mit Gott darüber. Du kannst es auf deinem Platz tun, du kannst im Anschluss an den Gottesdienst hier vorne zum Gebet kommen. Hier werden Menschen sein, die mit dir beten. Ich mache dir aber auch Mut, nicht allein zu bleiben. Nicht allein zu bleiben, nicht einfach nur zu denken, ich wupp das schon irgendwie, sondern vertrau dich Menschen an. Such Hauskreisleiter, Seelsorger auf, Menschen, mit denen du teilen kannst, wo du stehst. Stolz hat noch keinen gerettet, Leute. Und mach doch auch auf der menschlichen Ebene die Erfahrung, dass du geliebt bist, auch wenn du aufmachst. Dass du geliebt bist, so wie du bist. Dass du geliebt bist mit deinem Mangel. Wir können das zwar nicht so gut wie Jesus das kann, das stimmt. Aber wir können es trotzdem. Vielleicht bruchstückhaft. Vielleicht ist das deine Entscheidung heute Morgen, wie David zu sagen, ich stärke mich in dem Herrn. Das Vertrauen auf den Herrn gab ihm wieder Mut und Kraft in einer ganz blöden Situation. Und für mich persönlich kann ich sagen, und damit komme ich zum Schluss, ist der Psalm 23 auch so ein Geländer, an dem ich mich immer wieder entlang hangle. Und wenn man den Psalm 23 mal anschaut, sieht man genau diesen Spannungsbogen wieder. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist das Leben, das er für mich vorbereitet hat. Da will ich hin. Das ist die Lebensqualität der Erlösten. Das ist der Reichtum dessen, was er möchte. Heilung auch für meine Seele, für das, was zerbrochen ist. Mir mangelt nichts. Aber dann gibt es auch die angstvollen Zeiten. Angst, das Tal der Todesschatten. Aber auch den Trost des Herrn. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dann der nächste Vers. Du bereitest vor mir einen Tisch, da ist es wieder. Im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn alle Zeit. Ich glaube, wenn es heute Morgen nur dazu gedient hat, euch ein bisschen Appetit darauf zu machen, dass Gott einen Tisch für euch bereitet hat, für dich. Und dass er dir zuspricht, sei stark und sei mutig, denn ich habe die Welt überwunden und du bist mehr als ein Überwinder durch den, der dich liebt. Dann habe ich die Hoffnung, dass dich das ausstattet, zumindest mit dem Wunsch, vielleicht aber auch wirklich mit der Motivation und der Kraft, das anzugehen, was du spürst, was dich abhält davon, dieses Leben zu leben. Und dafür würde ich gerne beten. Gott, wir sind voller Freude und voller Lob und voller Dank, dass du im Leben von so vielen Menschen und auch in denen, die biblisch aufgezeichnet sind, präsent warst, gegenwärtig, als der in Zeiten von Angst und Herausforderung zum Sieg verhilft. Und ich wünsche mir sehr, dass heute Morgen durch deinen Geist diese Dinge auch angestoßen werden, die uns Angst machen. Die Leichen im Keller, die wir gerne eigentlich verschlossen halten wollen, aber die unser Leben vergiften, Herr, dass wir den Spaten ansetzen und sagen, es ist genug. Du hast uns was anderes verheißen. Und ich bete, dass das heute Morgen ein Tag wird, wo der Absprung gewagt wird. Nicht in die Angst hinein, sondern in das, was hinter der Angst liegt. In das, was du für uns vorbereitet hast. Das Leben der Kinder Gottes. Herr, und ich weiß, das sind persönliche Prozesse und wir können hier nicht irgendwelche Zaubermittel anwenden. Das mag Zeit dauern, das mag Rückschläge geben, aber das mindert nicht deinen Sieg, das mindert nicht deine Gnade, das mindert nicht deinen Zuspruch. Das mindert nicht, dass es vollbracht ist und wir Anteil haben an diesem Vollbrachten. Und bitte geh du deswegen jedem Einzelnen nach. Auch der vielleicht im Moment verzagt ist, weil er merkt, ihm ist das Herz eng. Und mach du neu, was zerbrochen ist. Und richte auf, was geknickt ist. Und fache an, was halb erloschen ist. Und das kommt von dir. Du gibst Wollen und Vollbringen. Und wir danken dir, dass du ein herrlicher Gott bist. Und dass du deine Linien ziehst in unserem Leben. Du bist klasse, Jesus, und wir preisen dich. Wir schauen auf dich. Hoffnung kommt von dir. Amen.